Die Presse. In 48 Stunden wird endlich, möchte man sagen, gewählt. Das ist, was wichtig ist, mit der wirklich letzten Folge vor dieser Wahl am kommenden Sonntag. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie da sind.
Österreich wählt ein neues Parlament und erregt damit schon im Vorfeld viel Aufmerksamkeit. Nicht nur hier, sondern auch im Ausland. Das liegt vor allem an den Umfragen, die seit Monaten eine Partei vorne sehen, die rechtsnationale FPÖ.
Die deutschen Nachbarn hier beim Fernsehsender Phoenix Plus sehen dem Sonntag mit besonders viel Spannung entgegen. Und spannend wird es ja wirklich werden. Jüngste Umfragen sehen etwa die FPÖ nur mehr 1% von der ÖVP entfernt, aber vorne liegen. Ja, und wie spannend waren eigentlich die letzten Wochen, also dieser zu Ende gehende Wahlkampf? Das fragen wir uns in der kommenden halben Stunde. Gab es Überraschungen? Ging es unter die Gürtellinie? Wer oder was ist besonders aufgefallen? Für diese Bilanz habe ich mir einen Teil der Innenpolitikredaktion der Presse ins Studio eingeladen. Und zwar namentlich Elisabeth Hofer, Klaus Knittelfelder, Julia Wenzel und Oliver Pink. Sie werden uns dann am Ende auch erzählen, wo sie am kommenden Wahlsonntag im Einsatz sein werden und für sie berichten werden. Wir reden auch noch über die fehlende Tiefe der Elefantenrunden, die Auswirkungen des Hochwassers, die Medienschelte des Andreas Babler, die Wandlungsfähigkeit von Herbert Kickl und. Ich würde sagen, wir legen los. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich glaube, so voll war das Presse-Podcast-Studio noch nie.
Hallo.
Hallo.
Zuallererst möchte ich mit einer ganz kurzen Runde beginnen. Wenn ihr diesen Wahlkampf mit einem Wort beschreiben müsstet, welches wäre das, Elisabeth?
Gewöhnlich.
Klaus?
Sehr, sehr lang. Entschuldige, es waren jetzt drei Wörter.
Julia?
Erwartbar.
Und Oliver?
Unspektakulär.
Okay, dann würde ich jetzt gerne, da muss jetzt nicht immer jeder antworten, wir wollen ja einfach locker gemeinsam Bilanz ziehen und auch ein bisschen nach vorschauen, von euch wissen, wer oder was euch in dem so langen, wie es der Klaus sagt, Wahlkampf am meisten überrascht hat.
Ich fange mal an, weil es auch erst ganz kurz her ist. Mich hat am meisten überrascht dieser Tage Matthias Strolz, der also diese Woche ganz knapp vor der Wahl verkündet hat, dass er sich nicht nur aus der Politik zurückzieht, sondern auch seine Partei, die von ihm gegründete Partei, die NEOS, verlässt. Ich glaube, damit hat er Beate Meindl-Reisinger und den NEOS wahrscheinlich keinen Gefallen getan, so kurz vor der Wahl. Und das fand ich dann doch recht überraschend.
Ich habe gewusst, dass wir über Matthias Strolz sprechen, wenn nicht angenommen, dass er so schnell fällt, der Name. Aber ich habe am Montag erst mit der Julia Wenzel einen Podcast über die NEOS aufgenommen. Wir haben uns gefragt damals, ob die eigentlich irgendeinen Fehler gemacht haben oder irgendwas passiert ist. Und da haben wir noch gesagt, nein. 24 Stunden später kommt Matthias Strolz. Oliver, wie siehst du das eigentlich?
Jetzt den Strolz oder das Überraschende?
Das kannst du dazu auch sagen. Oder was Überraschendes?
Nein, das Überraschende. Also überraschend war vielleicht, dass Herbert Kickl sich irgendwie zwar nicht neu erfunden hat, aber doch irgendwie sandpfötiger aufgetreten ist, versucht hat, sich staatsmännischer zu zeigen. Das hat sich gezeigt quasi auch beim Wirtschaftsprogramm, das sehr ÖVP-kompatibel war. Persönlich hat er sich auch geöffnet in diesen Formaten, vor allem auf Ö3, wo irgendwie der Mensch so im Mittelpunkt steht, hat er halt erzählt aus seinem Privatleben, aus seinem Denken. Also er hat schon versucht, quasi eine andere Seite von sich zu zeigen als den Herbert Kickl in Kampfmontur, der da aggressiv alle niederwalzt und der Einzelkämpfer gegen das System ist. Also er hat schon versucht, quasi ja eine menschliche Seite von sich einzubringen, aber auch kompatibler zu werden für andere Wählergruppen, in erster Linie für jene, die zwischen ÖVP und FPÖ sich befinden, die letzte Zeit vielleicht ÖVP wegen Sebastian Kurz gewählt haben und die er nun wieder gewinnen oder zurückholen möchte zur FPÖ.
Mhm, okay.
Mir hat tatsächlich zuletzt die Medienschelte von Andreas Babler und seinen Fans eigentlich sehr überrascht, weil das kennt man eben so eigentlich auch eher von FPÖ-Seite oder vom freiheitlichen Narrativ, dass quasi wenn Umfragen schlecht sind oder der Wahlkampf quasi nicht so in die Gänge kommt, dass dann gerne mal die Medien verantwortlich gemacht werden. Und das hatten wir jetzt zuletzt eigentlich sehr intensiv auch von der SPÖ und auch wirklich von Andreas Babler.
Also dass diese Behauptung, dass genau, Babler das systematisch
runtergeschrieben wird. Und es gibt auch auf Twitter sehr viele reichweitenstarke Accounts, die diesen Eindruck jetzt erwecken. Und Das finde ich irgendwie ja, überraschend und ja auch ein bisschen unsportlich uns Medien gegenüber, weil wir sind nicht die Umfragenautoren und Autorinnen.
Klaus?
Naja, das ist jetzt nicht die große Überraschung, aber nur dazu noch, das muss man glaube ich schon dazu sagen, was die Medienschelte der Sozialdemokraten betrifft, gehört da, finde ich, schon noch ergänzt, dass sie ja an den Haaren herbeigezogen ist. Also das nur der Vollständigkeit halber. Es ist nämlich durchaus überraschend, dass Andreas Babler Dinge der früheren Amtszeit, sage ich jetzt einmal, nicht um die Ohren geflogen sind. Im Endeffekt sprechen wir da über jemanden, der Kanzler der Republik Österreich werden möchte und vor ungefähr einem Jahr Sachen über die EU gesagt hat, die eigentlich nicht sehr kompatibel sind mit dem, was man sich von einer proeuropäischen Ausrichtung erwarten würde, aber eigentlich wollte ich andere Überraschung sagen, nämlich obwohl, also dass im Endeffekt niemand, zumindest wäre mir das nicht geläufig, ganz arge Fehler gemacht hat. Also wenn jetzt das Wahlkampf-Credo der letzten Jahre immer war, Fehlervermeidung, und das ja immer schwieriger wird aus Sicht eines Politikers. Du sitzt jeden Tag gefühlte 3 bis 4 Stunden in irgendeinem Fernsehstudio, in irgendeiner Elefantenrunde, in irgendeiner Interviewsituation. In alles ist medial ausgeleuchtet bis ins Letzte. Und das finde ich fast erstaunlich, wie professionell die offenbar mittlerweile alle unterwegs sind, dass da niemand konkret mit irgendetwas jetzt ganz schlimm auf die Nase gefallen ist. Also dieser fehlervermeidende Wahlkampf ist für mich die Überraschung und ich glaube, da schließt sich auch ein bisschen der Kreis zu dem, was der Oliver gesagt hat, dass vielleicht das auch der Grund ist, dass die ganze Sache so unspektakulär abgerannt ist.
Was ich auch gerade euch fragen wollte, ist im Verglichen mit diesem besonders aufregenden Wahljahr 2017, das passt jetzt ein bisschen zu dem, was du sagst, war das eben ein sehr fehlerfreier oder man kann auch sagen sehr fader, braver
Wahlkampf. Oder auch fairer Wahlkampf, könnte man sagen, weil es sind keine Schmutzkübel über den anderen gegossen worden. 2017 hatten wir wirklich Dirty Campaigning, also es waren wirklich harte Bandagen in jeder Hinsicht. Das gab es diesmal nicht. Also es gab im Vorfeld immer wieder Gerüchte, da kommt gegen den was und gegen den was. Es kam im Endeffekt aber nichts.
Du hast halt im Endeffekt aber auch viel Pulver schon verschossen gehabt, finde ich, mit dem Frühjahr. Es gab die Wahlkampf, also ich bezeichne es jetzt der Einfachheit halber einfach als Wahlkampf-Urschüsse im Frühjahr. Da sind schon sehr viele Vorwürfe auch strafrechtlicher Natur durch die Arena geflogen.
Die letzten Jahre, nicht nur im Frühjahr, nicht?
Eben, aber da waren die Bandagen schon eher hart, aber im Endeffekt, weil dieser Wahlkampf eben so ewig lang ist, hat man das jetzt fast schon wieder vergessen. Und ich glaube, es wurde einfach schon sehr viel Pulver sehr früh verschossen.
Es gibt natürlich auch die These, dass die Dynamik noch einmal verändert wurde durch das Hochwasser. Also da gibt es ja auch verschiedene Thesen, Theorien, ob das Hochwasser überhaupt eine Auswirkung auf das Wahlergebnis haben wird. Tendenziell eher nein. Aber die Dynamik hat es vielleicht verändert, weil vor 14 Tagen dann alle sich gedacht haben, jetzt müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen, oder? Ist das...
Nein, das glaube ich weniger. Also tatsächlich glaube ich, es liegt einfach daran, dass wir es hier auch mit ganz anderen Charakteren zu tun haben, als Spitzenkandidaten in dem Fall. Karl Nehammer ist kein Sebastian Kurz und Andi Babler ist kein Christian Kern. Also man hat ja andere Charaktere, die sich vielleicht von der Persönlichkeitsstruktur auch nicht verzeihen, also sie werden es mir verzeihen, aber so ähnlich sind, so wie es Kern und Kurz dann doch waren. Also ich glaube, dass das eher eine Frage ist als das Hochwasser. Das Hochwasser hat, glaube ich, nicht so viel verändert.
Ich würde da widersprechen tatsächlich, weil ich denke schon, dass das Hochwasser, also nicht ganz widersprechen, natürlich stimmt das mit den Charakteren, aber es war trotzdem ein bisschen ein Break, was schon, also der Babler hat das ja auch selbst in einem TV-Duell oder in einem Interview so gesagt, so er kann sich jetzt nicht vorstellen, dass man so einfach tut, als wäre nichts und würde man einfach wieder Wahlkämpfen. Und es hat ja auch seither weniger Auftritte gegeben, weniger Events.
Es war sogar 4-5 Tage Pause, würde
genau,
ich jetzt mal
also
sagen.
Also das war natürlich auch für den Intensivwahlkampf, der 4 Wochen, 5 Wochen dauert, natürlich dann eine lange Periode, die eigentlich so quasi unterbrochen war. Also da würde ich schon sagen, dass das natürlich eine Rolle gespielt hat.
Apropos unterbrochen, es wurden unterbrochen eben ein paar dieser Duelle, Elefantenrunden und so weiter. Da frage ich, ich weiß das ein bisschen intern, dass innerhalb der Innenpolitikredaktion der Presse all diese Diskussionen, Elefantenrunden und so weiter nicht besonders beliebt sind, weil ihr natürlich auch ständig darüber berichten müsst. Aber habt ihr jetzt ehrlich irgendetwas Neues erfahren bei den Sommergesprächen, Elefantenrunden und Duellen?
Nein. weil es in Wahrheit hat jeder da seine Botschaft. Es hat sich jeder quasi an sein Publikum gewandt, an sein potenzielles Publikum. Jeder hat versucht, seine Botschaft anzubringen. Es gab auch selten wirklich ein Streitgespräch zwischen den beiden Duellanten, sondern es hat jeder sein Publikum bedient.
Babler und Nehammer war schon ganz.
Ja, aber auch da hat jeder sein Publikum bedient. Der Nehammer hat den Babler so als Marxisten hingestellt. Das zahlt natürlich auch wieder ein bei der ÖVP-Klientel. Der Babler erklärt halt, was die ÖVP alles falsch gemacht hat. Also das richtet sich in erster Linie ja an die eigenen Wähler, Fans, Sympathisanten.
Aber jetzt muss man natürlich sagen, ihr habt zu all diesen Spitzenkandidaten mehr Zugang. Wir reden dann nachher noch darüber, ob sie alle auch teilweise, nicht jeder von euch alle, aber es wurden alle interviewt. Das heißt, ihr habt ja diesen Zugang natürlich naturgemäß aufgrund des Berufs, aber das, was ja unser Chefredakteur Florian Asamer gern betont, ist, dass diese Diskussionen dem normalen Wähler, der Wählerin einfach die Möglichkeit gibt, länger zuzuhören und die SpitzenkandidatInnen in ihren ja, auch in ihrer Persönlichkeit ein bisschen besser kennenzulernen.
Ich finde, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ich finde, das ist einfach nicht passiert und das würde ich jetzt auch gar nicht nur den Politikern und Politikerinnen vorwerfen, weil im Endeffekt, was ich wirklich, also ich schaue mir das alles wahnsinnig gern an, wäre auch sonst schwierig, diesen Beruf auszuüben, wenn das nicht irgendwie in irgendeiner Form Spaß machen würde, Fernsehdebatten sich anzuschauen, aber was ich wirklich und das war, finde ich, noch nie so arg wie in diesem Wahlkampf ganz schlecht aushalt, ist, dass fast jede Frage an einen Politiker in einem Fernsehstudio, je größer die Runde, desto öfter, beginnt mit, bitte ganz kurz halten, 20 Sekunden, nur 30 Sekunden, wir müssen schauen, dass man das und so weiter und ständiges Unterbrechen von entweder jetzt der Seite des Moderators oder der Moderatorin oder auch zerhakt in einer größeren Runde, dass das alles einfach furchtbar oberflächlich war in ganz vielen Fällen, weil offenbar der Wunsch da ist, in diesen Sendungen über jedes Thema zu reden und alles irgendwie schnell anzufliegen und alle Themen und durchzubringen, nie eine Tiefe zusammenbringt. Und das ist einmal für mich als Zuseher ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen, weil wenn da schon diese Leute, das ist ja nichts Alltägliches, dass da die maßgeblichen politischen Figuren Österreichs irgendwie an einem Tisch sitzen oder in einer Runde stehen und eigentlich gar nicht möglich ist, ein Gespräch zu führen, das in irgendeiner Form in die Tiefe geht. Das heißt, ich habe eigentlich auch persönlich oder inhaltlich in die Tiefe gehen wenig gelernt bei diesen ganzen Sachen. Und richtig absurd wird es dann erst, wenn wir, und mit wir meine ich jetzt die Medien, uns im Nachhinein darüber aufregen, dass Politik und Wahlkampf so schrecklich populistisch und so schrecklich oberflächlich ist, wo doch die eigentlich immer nur gleich hingeworfen bekommen, 20 Sekunden schnell und bitte fassen Sie das ganz kurz zusammen, weil wir wollen dann noch zum nächsten Thema. Also an sich war dieser Reigen heuer
enttäuschend.
Schwierig.
Sagen wir es, wie es ist.
Nehmen wir so.
Okay. Wir haben auch, habe ich erwähnt, alle SpitzenkandidatInnen in der einen oder anderen Form interviewt und zum ersten Mal übrigens auch im Fernsehstudio, das wir ja seit einiger Zeit haben. Julia, du hast für diese Reihe den SPÖ-Spitzenkandidaten Andreas Babler interviewt. Wie hast du den denn da erlebt?
Nervös. Also das war auch nach dem Podcast, also wir haben ja dann einen Podcast auch dazu gemacht, habe ich das auch schon so gesagt, dass ihm einfach manche Formate besser liegen, manche weniger und das Interview in diesem Setting oder auch die Duelle, finde ich persönlich, liegen ihm nicht so gut wie eben die Dorfplatzreden und die emotionale Rhetorik mit seinem Pathos, die er halt bei Wahlkampfevents ausspielen kann. Er war auch schon sehr angriffig, also auch gegen mir gegenüber, also er hat mich kaum zu Wort kommen lassen oder ausreden lassen. Das ist aber, keine Ahnung, also grundsätzlich kam er mir schon sehr, sehr gut vorbereitet vor. Er war aber schon sichtlich nervös und er war auch danach sehr erleichtert eigentlich, wie das Gespräch zu Ende war.
Das ist vorbei.
Das Grillen vorbei, so quasi. Ja.
Das Interview in der bürgerlichen Presse. Man kann sich das übrigens auch anschauen. Genau. Wir werden den Link dazu in die Shownotes stellen. Oliver Kickl hat uns ja für so ein TV-Interview, aber auch für ein alleiniges Interview mit der Presse abgesagt. Aber du hast ihn gemeinsam mit der Kleinen Zeitung und anderen Bundesländerzeitungen interviewt. Einige seiner Aussagen haben damals eher für hohe Wellen geschlagen. Wir beide haben dazu einen Podcast gemacht. Trotzdem noch mal ganz kurz, wie war dieses Interview für dich?
Es war ambivalent natürlich. Ich habe natürlich vorgehalten zuerst quasi, wieso eigentlich nie Interviews gibt. Das war das erste Interview, seit der Parteichef war. Sinngemäß hat er meint, braucht er nicht, muss er nicht. Also sieht keine Notwendigkeit, weil es gibt ja mittlerweile neben den herkömmlichen Medien auch noch andere. So,
das erste Interview für die Presse, muss man dazu sagen, nicht
Interview
generell.
Selber muss man ihm aber lassen, ist das einer, der nicht irgendwie seine Botschaften runterrattert, sondern wirklich eingeht auf Fragen, auch Vorhalte, die wir ihm gemacht haben, auf kritische Fragestellungen. Also er ist jemand, der geht drauf ein, diskutiert da auch und hat halt auf alles eine Antwort aus seiner Sicht. Also sehr schlagfertig, muss man sagen. War da sehr gut vorbereitet und hat überhaupt sehr, sehr munter und aufgeweckt gewirkt wie im ganzen Wahlkampf. Also das ist jetzt so die Chance seines Lebens und die will er sich jetzt nicht nehmen lassen. Ja.
Wobei eben bei allen auffällt, dass sie ja alle Spitzenkandidaten, finde ich, immer sehr unterschiedlich. Also ich fand, sie waren dann schon auch oft sehr unterschiedlich, weil so wie du Kickl beschrieben hast in deiner ersten Antwort, finde ich, war er ja nicht immer. Er war da umgänglich, aber dann hat er wieder bei anderen Runden sehr den Rumpelstilzchen-Mann gegeben. Dann war er wieder bei Michael Fleischacker auf Servus TV eher sanft. Also er hat da schon sehr nuanciert, wie er sich gibt.
Ja, verschiedene Teile seiner Persönlichkeit hier geboten. Ja.
Apropos Bundesländerzeitungen, Elisabeth, die haben ja diesmal schon Anfang September auch eine Elefantenrunde organisiert, nämlich die erste, zu der auch alle gekommen sind, alle SpitzenkandidatInnen, und zwar im Salzburger Landestheater. Du warst dann danach Teil einer Analyserunde auf großer Theaterbühne, genauso wie die Spitzenkandidaten davor. Was ist dir denn von dieser Elefantenrunde zu einem eigentlich recht frühen Zeitpunkt, nämlich am 3. September, hängen geblieben?
Ich hatte da ein bisschen einen Dreikampf erwartet zwischen Nehammer, Kickl und Babler, also die drei, die ja für sich beanspruchen, Kanzlerkandidaten zu sein. Und zu diesem Dreikampf ist es dort eigentlich nicht gekommen. Karl Nehammer war überhaupt nicht angriffig, hat sich ihm sehr staatsmännisch gegeben. Ich meine, das gebührt ihm ja auch irgendwie in seiner Rolle als Kanzler. Aber auch Kickl, den man ja schon auch anders kennt, war dort total staatsmännisch, total ruhig, kaum angriffig. Andreas Babler hat versucht, sich irgendwie doch sehr stark zu unterscheiden von den beiden anderen, hat ja auch, als es dann darum ging, doch etwas Nettes über die jeweils anderen zu sagen, über Herbert Kickl gesagt, nein, ich möchte überhaupt nichts Nettes über sie sagen, ich halte sie für brandgefährlich. Also da war noch am ehesten ein bisschen ein krampfhaftes Versuchen, einen Unterschied zu machen zur politischen Konkurrenz da. Aber sonst war das recht ruhig und auch gelassen, möchte ich sagen. Und es war natürlich sehr interessant, weil in diesem Salzburger Landestheater es vor allem für Werner Kogler, der übrigens sehr gut drauf ist in diesem Wahlkampf, muss man sagen. Also der ist offenbar irgendwann erwacht und zu seiner Stärke von 2019 zurückgekehrt. Und für Beate Meindl-Reisinger ist sehr viel Szenenapplaus, möchte ich fast sagen, zum Theater passend gab. Und da haben wir dann schon gedacht, das ist sehr interessant, wie wir einfach doch uns in Bubbles bewegen und das ja offenbar, wenn man die Umfragen anschaut, überhaupt nicht repräsentativ ist für die Gesamtwählerschaft in Österreich.
Jetzt hast du Beate Meindl-Reisinger erwähnt, das ist das Stichwort für den Klaus, weil der hat nämlich so wie die Julia den Babler interviewt hat im Pressestudio, Fernsehstudio, die NEOS-Chefin interviewt und da muss man ja sagen, ist vor allem hängen geblieben, das, was sie jetzt überall als Botschaft hat, die will jetzt wirklich regieren, oder? Komme, was wolle.
Ja, und das ist aber keine ungefährliche Strategie an sich, denke ich. Also sie hat
es ist keine ungefährliche, also nein, es ist eine gefährliche Strategie.
Ja, also gefährlich, aber sagen wir so, es birgt das große Risiko dazwischen, wenn das dann wirklich so kommt, wie die das anstreben und im Endeffekt der zusätzliche, wenn das denn überhaupt notwendig sein wird, aber der zusätzliche Partner von ÖVP und SPÖ zu sein, ist natürlich für eine Partei, die eigentlich in ihrer DNA die Ablehnung der Großen Koalition hat, die war ja im Endeffekt auch einer der Hauptgründe, sich überhaupt zu gründen, dass man gesagt hat, man möchte ein Gegenangebot zu dieser bleiernen Koalition aus SPÖ und ÖVP sein, da ist es wirklich, schwierig, wie das da, ich bin neugierig, wie man das macht, ohne sich selbst irgendwie da im größeren Maß zu verleugnen. Warum sie so stark da hineinzieht, wird schon sie wissen, ist doch nicht unbedingt in der Partei bei allen so der Fall. Also mit derartigem Schwung in diese eine Regierungskonstellation gehen eigentlich nicht alle, glaube ich, bei den NEOS, wäre mein Eindruck.
Aber okay. Jetzt haben wir, wenn ich die Elisabeth ihn erwähnt hätte, den Werner Kogler, hätten wir eine Partei jetzt, finde ich, relativ wenig noch erwähnt, nämlich die Grünen, die so einen schwierigen Frühling hatten wegen der Lena Schilling-Geschichte vor der EU-Wahl. Was ist denn da jetzt euer Take? abgesehen von Werner Kogler persönlich, aber wie die sich in dieser Wahl und in den Wahlkampf geschlagen haben.
Naja, die Überlegung der letzten Tage und Wochen war ein bisschen, ob die Grünen von diesem Hochwasser profitieren können, weil sie sich ja so stark auf das Klimaschutzthema gesetzt haben. Da sagen alle Meinungsforscher, nein, wahrscheinlich nicht. Das Einzige, was sein kann, ist, dass man hier Wähler und Wählerinnen sich zurückholt, die irgendwann abhanden gekommen sind und zu anderen Parteien gewechselt sind, dass die jetzt sagen, ah ja, schaut, das ist doch wichtig, aber hier bewegt man sich im Bereich von 1-2 Prozentpunkten. Also das wird sich statistisch nicht großflächig auswirken, sagen die Meinungsforscher. Davon abgesehen würde ich sagen, ja, für Werner Kogler ein relativ starker Wahlkampf. Der hat, glaube ich, gut geschafft, seine Botschaften durchzubringen. Es war aber ein sehr monothematischer Wahlkampf der Grünen. Also es war eben dieses Klimaschutzthema. Das haben sie sehr stark besetzt. Aber ich würde schon meinen, dass dadurch vielleicht ein paar andere Themen zu kurz gekommen sind. Und für all jene, die Grünen jetzt nicht nur aus dem Klimaschutzgedanken überlegen zu wählen, sondern vielleicht auch wegen Sozialpolitik, weiß ich nicht, ob man hier genug Incentives, wie man so schön sagt, gesetzt hat.
Okay, gut. Jetzt habe ich schon auf den Wahlsonntag vorausblickend die Frage, wie verbringt ihr eigentlich diesen Wahlsonntag? Ab wann wird gearbeitet und wo und wie? Und Oliver, wie du wirkst etwas angespannt, gebe ich zu, weil dann natürlich jetzt die dichteste Phase ist. Wie verbringst du dieses Wahlwochenende und vor allem den
Sonntag? Naja, wir haben ein kleines, feines Fernsehstudio, also nicht nur Podcast, sondern auch Fernsehen. Es wird aufgebaut oder ist schon aufgebaut im Parlament. Das leitet der Kollege Rohrhofer, der macht dort Interviews. Ich darf dort beginnen um 14 Uhr, also bin quasi der erste Interviewpartner. Es folgen dann weitere, nämlich von uns aus dem Haus, die Kollegen, die hier stehen zum Beispiel,
aber auch externe
Politiker, aktive wie ehemalige. Wie gesagt, ich bin um 14 Uhr dort im Parlament, fahre dann rein in die Redaktion und verbringe den Abend dann koordinierend und auch schreibend in der Redaktion.
Aber der Samstag zum Beispiel davor und der Sonntagvormittag, ist das dann so eher die Phase, wo du dir denkst, puh, jetzt kann eh mal nichts passieren und es ist Ruhe, oder?
Sonntagvormittag ist relativ Ruhe. Ja. Ab Mittag geht es dann los. Nicht? Da geht man ins eine oder andere Fernsehstudio. Wählen muss man auch. Also in andere Fernsehstudios geht man natürlich auch. Schaut vorbei. Genau. Und wie gesagt, am Abend bin ich dann auch noch einmal im Parlament in unserem eigenen Fernsehstudio und aber grundsätzlich hier in der Redaktion.
Gut. Julia, wie ist es bei dir?
Ich werde am Vormittag auch wählen gehen und dann vielleicht einen gemütlichen Brunch genießen, bevor es dann losgeht. Wir sind ab 15 Uhr oder 14 Uhr, 15 Uhr hätte ich mir vorgenommen, dass ich zur ÖVP schaue. Also ich besetze die ÖVP am Wahlsonntag und werde dort den gesamten Nachmittag verbringen bis zur ersten Ausgabe, die wir schicken müssen und dann eben auch ins Parlament mal kurz einen Stimmungsbericht quasi von der ÖVP geben. Und dann wieder zurück zur Wahlparty. Und heuer ist es ja super, weil wir sind ja zu zweit bei den Wahlpartys eingeteilt. Also jeweils ein Kollege aus der Online-Redaktion oder Kollegin und eben einer aus der Innenpolitik. Und demnach ist es dann auch vielleicht ein bisschen weniger stressig, eben so Stimmen einzufangen.
Ja,
und also zumindest nicht so, wie es bei der EU-Wahl war. Aber genau, also bei der ÖVP werde ich den Sonntag verbringen.
Klaus?
Ja, ich werde auch recht früh wählen gehen, weil wahrscheinlich mein kleines Kind, der Wahllokale total spannend findet und sicher mitgehen möchte, mich recht früh da rausprügeln wird. Und dann ab Mittag beginnt das eh mehr oder weniger, dass du sagst, man muss ja einiges vorbereiten. Wir haben ja einen gewissen Zeitdruck, sage ich jetzt einmal, in der Produktion der Ausgabe. Das heißt, du musst da ein bisschen überlegen.
Ja, gerade die erste Ausgabe.
Genau.
Also, bis wann müssen wir da eigentlich alles
18
schicken?
Uhr, 18 Uhr.
Also wir haben wirklich diese Stunde, wollen Sie nicht.
Betriebsgeheimnisse aus. Aber,
wir sind offen und authentisch.
Wenn ich gehe danach zur FPÖ, die hat ihre Wahlparty im alten AKH, also in der Stiegl-Ambulanz. Und dort werde ich dann meinen Arbeitsplatz irgendwie herrichten und dort aufschlagen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Stiegl-Ambulanz der richtige Ort für einen Fünfjährigen ist. Insofern ist er zu Hause bei der Oma. Und dementsprechend werde ich dann dort arbeiten und dann dorthin gehen, wo auch der Oliver und die Kolleginnen hingehen, nämlich ins Parlamentsstudio, nachdem dort quasi die ersten Geschichten geschrieben sind. Irgendwann gegen, ich glaube, 19 Uhr ist mein Slot, wo ich zum Rohrhofer in das Studio Dorf und dann werden wir uns das anschauen und dann werden wir die immer quasi Aktualisierungen
erwerben. Für die weiteren Ausgaben.
Und die genau, Zeitung.
Weil das muss man auch dazu sagen, wir sind ja nicht um 18 Uhr fertig,
genau,
wenn das irgendwer glauben soll.
Genau, sollte. Ist nicht der Fall und wir werden von Ausgabe zu Ausgabe die Zeitung noch besser machen.
Ich kann mich erinnern, dass die ersten Male, wo man so das gemacht hat, wie wir das jetzt machen, das ist jetzt auch schon, würde ich sagen, 20 plus Jahre her, dass man mit Laptop ausgestattet irgendwo bei diesen Wahlpartys war, dass immer das Internet ein Thema war. Das ist wahrscheinlich eher vorbei, oder? Also, dass man dann wo war, wo es nicht gegangen ist.
Der Hotspot des iPhones hat das endgültig geregelt.
Das Problem. Also, auf das kann man sich verlassen, auf das WLAN der Partei nicht immer.
Elisabeth, du wolltest uns auch noch sagen, was du, wie dein Sonntagsplan ist.
Ja, wohl.
Nein, du musst, also ich frage.
Ich darf am Abend von der Wahlpartie der Grünen berichten. Das ist die am abgelegensten, die ist im 17. Bezirk, traditionell im Metropol. Darum kann ich ja leider nicht ins TV-Studio kommen. Ich bin dafür am Morgen schon zu Gast im Privatfernsehen, darf da ein bisschen schlaumeiern.
Montagmorgen meinst du dann?
Nein, Sonntagmorgen. Davor werden mir in der Maske hoffentlich die Augenringe der letzten Tage überschminkt. Und dann, und das ist mir ganz wichtig, gehe ich ins Wahllokal. Ich will ja nicht per Wahlkarte, das haben mich viele Freunde und Freundinnen gefragt, wie wir das denn so halten, wenn wir arbeiten müssen am Wahltag. Und mir ist es total wichtig, ins Wahllokal zu gehen. Ich mag gern die Stimmung und ich muss immer an meinen Großvater denken, der sich an Wahltagen in den Anzug geschmissen hat und dann reinging und voller Freude den Hut gelüftet hat, weil ihm einfach dieses Wählen so wichtig war, diese Möglichkeit zur demokratischen Partizipation. Und an das muss ich immer denken und mich ein bisschen freuen, wenn ich ins Wahllokal gehe.
Gut.
Und wir besetzen natürlich auch SPÖ und NEOS, nicht, dass man glaubt, wir gehen nicht
hin. Gut, wir sind nur vier hier, wir können nicht alle alles machen. Wir sind gleich beim Ende. Zum Schluss noch eine Frage. Kommen natürlich jetzt auch viele, die warnen eh schon seit Wochen, aber es wird jetzt noch immer lauter von manchen vor der Wahlsieger FPÖ und auch sehr doomsday sprechen. Deswegen an euch die Frage, wird Österreich am Sonntag ein anderes Land sein?
Wahrscheinlich nicht, aber es wird Koalitionsverhandlungen geben. Der Bundespräsident wird eine Rolle spielen und dann werden wir sehen, wie das ausgeht. Also alles schon einmal da gewesen, selbst eine Regierungsbeteiligung der FPÖ. Ja.
Also ich glaube, es ist ein Wahltag auch nicht ein Ereignis, das ein Land im großen Stil verändern kann, allein schon deshalb, weil der Wahltag möglicherweise, wenn es eine Veränderung gab, die nur beschreibt. Also wenn es eine Veränderung des Landes gab, dann tritt sie nicht mit Sonntag ein, sondern dann bekommt sie am Sonntag mehr oder weniger ein Marschall und ein Siegel und wird belegt. Das kann durchaus sein. Also du kannst durchaus die Missstimmung der vergangenen Jahre, wenn du das als Veränderung des Landes bezeichnen möchtest, dann wird sich nicht am Sonntag das Land damit verändern, aber diese Veränderung wird mehr oder weniger manifestiert durch ein Wahlergebnis. Das kann schon passieren.
Und die eigentliche Veränderung, die dann eintritt mit einer neuen Regierung, das wird nicht am Sonntag sein, das wird nicht am Montag sein. Da reden wir wahrscheinlich von vielen Wochen oder vielleicht sogar Monaten, bis es dann soweit ist. Und dann kann man drüber reden, was jetzt alles anders ist und anders wird. Aber so schnell geht das nicht.
Aus der Sicht der Innenpolitikjournalisten ist es ja dann mal gut, dass der Wahlsonntag da ist, weil man jetzt endlich dann eine andere Perspektive beim Berichterstatten und Recherchieren hat, oder? Nach Wochen des immer nur auf diesen Tag hinarbeitens.
Ja, aber dann wird es erst richtig mühsam, oder? Weil dann wissen wir ja nicht, wie lange Regierungsverhandlungen dauern und wie lange wir dann da Kaffeesud lesen dürfen. Also
sag nicht mühsam, sag interessant.
Ja, interessant, spannend.
Ja, aber das ist gut, dass ihr euch schon so eingrooft
sind. Ende des Jahres natürlich.
Gut, dass ihr euch schon so eingrooft sind. Die Schlussrunde, wir enden, wie wir begonnen haben. Ich möchte ein Wort von jedem von euch, das beschreibt, mit welchem Gefühl ihr jetzt in dieses für euch sehr arbeitsreiche Wahlwochenende geht.
Aufgeregt.
Gespannt.
Freudig.
Ich wollte sagen vorfreudig, aber das ist mir jetzt weggenommen worden. Also elektrisiert.
Elektrisiert, schön. Ich bin auch vorfreudig, weil auch wenn ich keine klassische Innenpolitik-Journalistin bin, liebe ich Wahlsonntage. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart und wünsche euch, dass alles gut geht. Und wir sehen uns dann sicher auch danach oder hören uns hier wieder im Studio, wenn es das Wahlergebnis zu analysieren gilt. Ciao. Ja, ciao.
Danke, ciao.
Ja, und damit sagen wir alle danke fürs Zuhören und machen noch einmal den Hinweis, dass Sie uns am Sonntag nicht nur lesen und hören, sondern auch sehen können. Wir berichten ab 13 Uhr live über alles, was am Sonntag wichtig ist, auf unserer Website und in unserer App. Den Link zum Live-Ticker, in dem alle Informationen und Artikel gesammelt werden, stelle ich Ihnen in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Ja, und außerdem senden wir, wie bereits erwähnt, erstmals an einem Wahlsonntag aus dem Parlament. Und zwar gibt es da verschiedene Interviews mit spannenden Gästen und den soeben gehörten Innenpolitik-ExpertInnen aus der Presse. Die großen geschriebenen Analysen und Wählerstromerkenntnisse finden Sie dann spätestens am Sonntagabend auf der Webseite und am Montag in der gedruckten Ausgabe. Und natürlich können Sie eine erste Einschätzung des Wahlergebnisses auch hören, und zwar in diesem Kanal. Ich werde mit Pressechefredakteur Florian Asamer das Ergebnis analysieren und wir freuen uns, wenn Sie uns zuhören. Bis dahin, machen Sie es gut und einmal sage ich es noch, gehen Sie wählen.